Nachrichten von SRF um 10 mit Manuel Risi. Im Walliser Lötschental soll der Tourismusbetrieb teilweise wieder aufgenommen werden, rund anderthalb Wochen nach dem Gletschersturz, der das Dorf Platten unter sich begraben hat. In der Nacht auf morgen Samstag wird die Straßensperre bei Goppenstein aufgehoben, sagen die Behörden. Touristinnen und Touristen können ab dann wieder nach Verden, Kippel und Wieler reisen. Das Gemeindegebiet von Platten bleibt aber eine Sperrzone. Auch die Wanderwege dort bleiben geschlossen. Auch für Räumungsarbeiten beim verschütteten Dorf Platten bleibt die Gefahr zu groß. Die Armee zieht deshalb die Soldaten vorerst zurück, sagt Divisionär Renald Troh. Die Armee bleibe aber in Einsatzbereitschaft.
Bedeutet, in Stunden sind wir zurück. Und wichtig zu verstehen, die Schweremittel bleiben dort in der Gegend. Die sind bereit, innerhalb weniger Stunden, sehr wenige Stunden in Einsatz zu kommen.
Auch wenn die Arbeit beim Schuttkegel noch nicht begonnen habe, die Armee habe wichtige Unterstützung leisten können.
Wir haben Infrastruktur hineingerichtet, wie Lichter, um in der Nacht zu beobachten. Und wir haben noch mit Heliflüge Leute und teilweise Material hineingebracht,
sagt Divisionär Renald Droh. Sechs Kantone wollen beim Herdenschutz stärker zusammenarbeiten. Sie schaffen dafür eine überkantonale Koordinationsstelle. Diese soll den Herdenschutz organisieren und durchführen, also etwa den Schutz von Schafherden vor Wildtieren wie Füchsen und Wölfen. Konkret beteiligen sich die Kantone Uri, Luzern, Schwyz, Nidwalden, Zug und Aargau. Das teilt das Urner Amt für Landwirtschaft mit. Dort ist die neue Stelle des gemeinsamen Herdenschutzkoordinators angesiedelt. Hintergrund ist laut Mitteilung eine nationale Gesetzesanpassung. Der Bund habe dadurch Aufgaben und Kosten an die Kantone verlagert. Russland hat in der Nacht offenbar einen Großangriff auf die Ukraine gestartet und dabei mehr als 400 Drohnen und über 40 Raketen auf mehrere Städte abgefeuert. Das schreibt der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Vom Angriff betroffen sei auch die Hauptstadt Kiew. Fast 50 Menschen seien verletzt und 3 getötet worden. Zuvor schrieb der Stadtpräsident Kiews, Vitali Klitschko, von 4 bestätigten Todesopfern. Zelensky rief die USA, Europa und die Welt dazu auf, Druck auf Russland auszuüben, um den Krieg zu beenden. Auch Russland meldet Angriffe auf sein Territorium. Die russische Luftabwehr habe über 170 ukrainische Drohnen abgeschossen, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Die Börsendaten von SIX, der Swiss Market Index, liegt im Moment bei 12.351 Punkten plus 0,3%. Der Euro wird zu 93,80 gehandelt, der Dollar zu 82,08. Die Wetteraussichten: im Norden ist es zeitweise sonnig, im Süden wechselnd bewölkt. Die Temperatur erreicht zwischen 22 und 25 Grad. Das waren Nachrichten von Radio SRF, verantwortlich Michael Wieland.
SRF Verkehrsinfo von 10.03 Uhr. Vorsicht in der Region Basel auf der A18 Basel-Delemont zwischen Rheinach-Nord und Rheinach-Süd. In beiden Richtungen besteht Gefahr durch eine Entenfamilie auf der Fahrbahn.
SRF 1.
Einen schönen guten Morgen von mir, Dani Vorner, und willkommen zu unserer täglichen Treffpunktstunde. Wenn ihr im Verlauf von dieser Woche ab und zu den Sender gehört habt, dann wisst ihr, dass wir die ganze Woche in verschiedenen Sendungen die Entwicklung vom Auto fokussiert haben. Heute schalten wir zum Abschliessen von dieser Serie noch einmal den Rückwärtsgang ein, sozusagen. In dieser Stunde schauen wir zurück, wie ein Auto damals von der Rarität langsam zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Geladen euch ein auf eine Zeitreise zum Anfang vom Autoboom, wo das erste Auto im Dorf noch der Hingucker war, bis hin zum Auto als Selbstverständlichkeit vom Individualverkehr. Wir erinnern uns zurück mit Zeitzeugen und einem Historiker und gehen der Frage nach, wie sich auch unser Land mit dem Auto verändert hat. Aber bevor wir in die erste Kurve von unserem Rückblick einbiegen, drücken wir auf das Pedal, das Musik macht. Wir starten musikalisch mit dem Chris de Burgh. Da ist «Don't Pay the Ferryman».
It was late at night.
Bald die Ladung 80er Jahre Pop mit dem Chris de Burg gehört hier auf SRF 1. Könnt ihr euch noch daran erinnern, was auf den Strassen in den Dörfern noch eher so tönt hat? Statt so. Ja, in den 1940er Jahren hat es auf den Strassen noch nicht so viel motorisierten Verkehr gehabt wie heute.
Die Strassen können brauchen als Spielplatz. Wir sind mit den Ski über die Strasse in die Schule gegangen, geschaut oder etwas aufgezeichnet. Und das hat man einfach auf der Strasse können machen. Man hat auf der Strasse noch geschlittelt.
In den 40er haben es noch keine Spielplätze gebraucht. Dann hat man noch auf der Strasse können spielen. Die Christine Segesser mit Jahrgang 43 haben wir hier gehört. Sie ist eine von den vielen Hörerinnen und Hörern, die diese Woche mit uns ihre Erinnerungen an das Autofahren von früher teilen. Angela Wagner, Produzentin von dieser Sendung, du hast so Geschichten gesammelt und unter anderem auch mit dem Walter Eisenschmidt geredet.
Ja, der Walter Eisenschmidt hat Jahrgang 1940 und in den 40er Jahren waren Autos noch eher eine Rarität gewesen. Er hat mir erzählt, dass es in dem Dorf, wo er aufgewachsen ist, dann zumal gerade nur ein einziges Auto gegeben hat.
Ganz erste Erinnerung an ein Auto ist 1942, auch etwa zweijährig bin ich gewesen, in Uettlingen. Ein Freund gehabt, dem sein Vater war Notar gewesen. Und der hatte ein Auto gehabt. Ein Schokolabrauner Mercedes. Und das, manchmal ist der mit uns Kind, der mit uns ein kleines Viertel gemacht, so. Weil dann nicht praktisch niemand können in einem Auto mitreiten. Für uns war das schon ganz verrückt gewesen.
Ein Schokolabrauner Mercedes. Das einzige Auto im Dorf, wo der heute 85-jährige Walter Eisenschmidt aufgewachsen ist. Gehört, hat es einem Notar, haben wir jetzt gerade gehört, heisst das, es heisst sich dann nur reiche Leute ein Auto können leisten, Angela?
Ja, das kann man so sagen. Und vor allem gerade in der Kriegszeit war es schon noch etwas sehr Spezielles gewesen, mit einem Auto herumzufahren. Weil während dem Krieg war das Benzin rationiert gewesen und es hat praktisch keinen Verkehr gehabt. Wenn man wollen können fahren, dann hat man eine Alternative zum Benzin gebraucht, einen sogenannten Holzvergaser. Der Walter Eisenschmidt kann sich noch daran erinnern, dass eben der Vater von diesem Kindheitsfreund dann zumal so einen gehabt hat an seinem braunen Mercedes.
Die älteren Leute wissen, was ein Holzvergaser ist, die jüngeren nicht mehr. Das war ein Anbauteil, wo sie das Auto abgebaut haben. Und da sind sie da drinnen, mit mir richtig, ich habe ihn nie selber betrieben oder so, haben wir da drinnen Holz in einem Zylinder Holz verbrannt. Und mit den Gasen, die es gegeben hat, die hat man nachher zugeführt, dem Explosionsmotor anstelle vom Benzin. So hat man können fahren.
Holz als Treibstoff für das Auto während der Kriegszeit. In den 40er Jahren waren Autos noch eher eine Rarität auf den Strassen. Angela, von was reden wir hier zahlenmässig?
Ich habe im Bundesamt für Statistik recherchiert und habe Folgendes herausgefunden. Im Jahr 1940, also dann, wo der Herr Eisenschmidt auf die Welt kam, dann hat es knapp 66'000 registrierte Autos in der Schweiz. Und das bei einer Bevölkerungszahl von knapp 4 Millionen Menschen. Das klingt jetzt vielleicht nach viel, aber wenn man das umrechnet, dann heisst es, dass auf jede 65. Person ein Auto gekommen ist. Und im Vergleich zu heute ist es auf jede 2. Person, wo es ein Auto gibt.
Ganz klar, in den 40er Jahren hat es noch nicht viele Autos auf den Schweizer Strassen. Ab 1950, ab den 50er Jahren, hat sich das aber langsam, aber sicher angefangen zu ändern.
Ja, schauen wir dafür zurück auf die Situation der 50er Jahre. Der Krieg ist vorbei, die Wirtschaft ist auf dem aufsteigenden Ast. Es ist eine Zeit vom Aufbruch, von zunehmendem Konsum und auch vom Bedürfnis nach mehr Mobilität. Ich habe für diese Sendung mit einem Mobilitätshistoriker geredet, mit dem Ueli Häfeli, und er erklärt den einsetzenden Autoboom so.
Das sind immer mehr Haushalte auch finanziell in die Lage gekommen, sich ein Auto zu kaufen. Natürlich nicht nur ein Auto, das war allgemein eine Zunahme vom Konsum gewesen, aber das Auto ist eine ganz zentrale Grösse gesehen in dieser Konsumgesellschaft. Also die Leute haben häufig gespart, dass sie sich ein Auto leisten können und sind vielleicht erst nachher in die Ferien oder haben sich erst nachher eine grössere Wohnung geleistet.
Ja, der Traum vom eigenen Auto, den haben sich eben nach dem Zweiten Weltkrieg immer mehr Leute in der Schweiz erfüllen können. Das sieht man auch in den Statistiken. Die Zahl der Autos in der Schweiz hat ab den 50er Jahren exponentiell zugenommen.
Mehr Autos auf den Schweizer Strassen, mehr Verkehr verlangt auch nach mehr Platz für all die Autos. Also der Ausbau vom Strassennetz ist zum grossen Thema geworden.
Ja, in den 50er Jahren ist der Bau von Autobahnen zum Politikum geworden. Im Archiv habe ich einen Ausschnitt aus einer Schweizer Filmwochenshow aus dem Jahr 1956 gefunden. Und dort redet der Sprecher darüber, dass die alten Strassen ja, in den letzten Jahrhunderten zwar schon noch gelangt haben für Kutschen und Wagen, aber eben für Kutschen und Wagen und nicht für immer wie mehr Autos. Die Bedürfnisse haben sich geändert.
Dann kam eine neue Zeit mit neuen Fahrzeugen, die sich viel schneller formierten, als es die schweizerischen Straßenplaner vorausgesehen hatten. Und unsere wichtigsten Verkehrsstränge wurden zu lebensgefährlichen Engpässen. Die zweispurige Autobahn der Schweiz von Luzern nach Ennetorf ist gebaut. Doch dies ist nur ein Anfang. Wir haben einen jahrelangen Rückstand aufzuholen.
Ja, und über den, wie es da genannt wird, jahrelang Rückstand, habe ich auch mit dem Historiker Ueli Häfeli geredet, weil in den Nachbarländern wie Italien oder auch Deutschland hat es eben dann zumal schon erste Autobahnen gegeben. Und da wollte die Schweiz den Anschluss nicht verlieren.
Wir sind ein Transitland. Wir leben vom Handel. Die Schweiz ist eine kleine, offene Volkswirtschaft. Das hat eine Tradition, die sogar älter ist als diese Bahn mit dem Handel über die Pässe und so. Und man hat auch Angst gehabt in der Schweiz, dass man abgehängt wird, dass man dann zu spät kommt mit dem Autobahnnetz. Man hat dann also eigentlich von der Gesellschaft sehr grossen Druck auf die Politik aufgebaut, dass man jetzt endlich muss so ein Autobahnnetz bauen. Also es ist nicht so, dass es top-down irgendwie der Schweizer das Autobahnnetz aufgedrückt worden ist. Es ist ein enger wirtschaftspolitischer Kontext, den die Leute gesehen haben.
Man hat den Anschluss nicht verpassen. Und viele Leute haben sich auch einfach grössere und auch schnellere Strassen gewünscht. Und so ist dann 1955 die erste Autobahn eröffnet worden, beziehungsweise das erste Autobahnteilstück, und das war die Umfahrung von Kriens bei Luzern.
Und jemand, der noch Erinnerungen an das erste Autobahnteilstück hat, ist die SRF1-Hörerin Margarita Kocher, die als Kind in Kriens gelebt hat und während dem Bau jeden Sonntag mit den Eltern an der Autobahn entlang ist spazieren. Was für Erinnerungen hat sie noch an die Zeit? Frage ich sie persönlich gerade in wenigen Minuten hier im Treffpunkt.
Das sind noch die Zeiten gewesen. So sind wir früher Auto gefahren.
D'où je viens, ne fait que de silence, donnez-moi la main. Bonjour, bonjour, cette chance, chance. Peut-être un jour, demain, le traîneau des vacances vous emmènera enfin croiser des chemins.
We weren't born to follow. You gotta stand up.
Bon Jovi, We Weren't Born to Follow.
Das sind noch Zeiten gewesen. So sind wir früher Auto gefahren.
Ja, und so hat es tönt im Mai 1962 im Berner Grauholz.
Damit übergebe ich Grauholzstrasse als erstes Teilstück von der Nationalstrasse Nummer 1, Genfersee-Bodensee, dem Verkehr.
Klopft hat's und los ist es gegangen. Die Eröffnung vom ersten Teilstück von der heutigen A1, wie gesagt, im Mai 1962.
Jetzt ist es also soweit. Gäste und drinnen der Herr Bundesrat Tschudi, Mitglieder von bernischen Kantons- und Gemeindebehörden, Vertreter von Presse, Radio, Film und Fernsehen, fahren über die neue und dann die alte Grauholzstrasse zum Forsthaus.
Ja, das ist aber nur das erste Autobahnteilstück von der A1 gewesen. Die allererste Autobahn ist 1955 eröffnet worden, und zwar die Umfahrung von Kriens bei Luzern. Und jemand, der sich hier noch gut daran erinnern kann, ist die SRF1-Hörerin Margarita Kocher. Sie ist jetzt live zugeschaltet. Schönen guten Tag, Frau Kocher.
Guten Tag, Herr Forler. Guten Tag miteinander.
Was wisst ihr noch von damals? Was hat das denn zu reden gegeben, wo die Autobahn ist gebaut worden?
Also wir haben ja dort einmal in Kriens gewohnt, in der Nähe vom Zughaus. Und das war ein Katzensprung bis zu der Baustelle von der ersten Autobahn. Und wie das hier so Mode war, nach dem Mittagessen am Sonntag, hat es einen Familienspaziergang gegeben. Und da sind wir auch die Baustelle anschauen. Und das war natürlich interessant gewesen. Ich muss aber sagen, der Brütsch und ich, wir haben uns mehr für all die riesengroßen Maschinen interessiert, die wir noch nie in unserem Leben gesehen haben. Mhm. Der Vater hat uns erklärt, für was dass man die braucht. Und so ist man jeden Sonntag wieder auf die Baustelle und hat gesehen, wie weit dass sie in einer Woche gekommen sind. Die Spaziergänge sind natürlich immer länger geworden. Mhm. Und mit der Zeit war es für uns ein bisschen langweilig. Mhm.
Aber ihr habt miterlebt, wie das vorwärts gegangen ist. Wie hat der Prozess denn in Erinnerung? Ist das tief gegangen oder hat das eine Ewigkeit gedauert? Wie ist das gewesen?
Nein, also wir waren erstaunt, wie schnell die eigentlich vorwärts gekommen sind. Gut, ich habe hier einfach immer gefunden, die haben natürlich riesige Maschinen.
Ja.
Da geht das schnell, oder? Ja. Die haben sicher auch Haufen Handarbeit gehabt, aber was mir in Erinnerung ist, sind einfach die grossen Maschinen gewesen.
Ja gut, und ich habe das natürlich aus Kinderaugen auch betrachtet, oder?
Genau,
das ist
geil. Genau.
Hat man sich denn auf die Autobahn gefreut, oder wie war dort die Stimmung gewesen, Margarita Kocher?
Ja, das war natürlich ein Ereignis gewesen, ja. Da hat man gefunden, wenn dann die mal offen ist, das ist dann etwas, oder? Und ich weiss noch, wo dann die eröffnet worden ist. Da sind wir mit dem anstatt Spaziergang auf der Autobahn, sind wir über die Autobahn auf die andere Seite, wo dann die Talmente war. Und immer mit der Autobahn sind der Brütsch und ich am Boden gehöckelt. Wir haben unsere Beine durchs Geländer durchgetan und runterbambeln lassen. Und dann haben wir Auto gezählt.
Ja.
Das war natürlich interessant gewesen. Wir haben aber nur eine Marke gekannt, die uns der Vater erklärt hat. Und das war der Käber gewesen.
Ja, ja, genau.
Die anderen haben wir nicht gekannt. Aber der Käber, wenn wieder einer gekommen ist, da kommt wieder ein Käber, dann hat man wieder geschaut und hat schon der dritte oder schon der vierte, oder? Das war ja lässig für uns.
Ja, wenn ihr das so erzählt, dann sieht man euch gerade als Mädchen im geistigen Auge, wie ihr hier Käfer erzählt. Und ihr erinnert auch noch euch an ein Zeitungsinserat, wo Borland verkauft worden ist.
Ja, gell? Der Vati hat uns das Inserat vorgelesen, von der Luzerner Neuesten Nachricht, ist drin gestanden, zu verkaufen Bauland mit Sicht auf Autobahn. Stellt sich das heute noch vor?
Boland, also die meinen Boland mit Sicht auf die Autobahn als attraktiven Ausblick, oder?
Jawohl.
Kann man ein bisschen schauen, was etwas läuft.
Ja. Das ist, und zwar war das im Sonnenberg. Das ist der Südhang in Kriens.
Ja.
Und der ist ja heute komplett überbaut. Dort hat man schön oben runter gesehen. Aber jetzt können Sie sich vorstellen, der Südhang mit den Häusern und unter die Autobahn, der Lärm ist alles gegen den Berg rauf und wieder retour wie ein Echo. Und später haben sie die Autobahn überdeckt.
Ja, jetzt ist fertig mit Aussicht. He?
ist fertig, ja. Vielleicht müssen sie den Geld retour geben, ich weiss es nicht.
Ja, denke ich noch.
Aber eben, das sind ja einfach Zeiten gewesen, ja. Das ist ja so. Aber schöne Zeit gewesen.
Ein weiterer SRF1-Hörer, der noch Kindheitserinnerungen an die erste Autobahn hat, ist der Christian Muff. Er hat uns erzählt, dass man dann zumal über die erste Autobahn sogar hat können drüber laufen. Und jetzt müsst ihr hören, über einen Fußgängerstreifen.
Die Erinnerungen waren natürlich die, wo wir sind mit dem Vater den Macho auf Luzern schauen. Und dort war ein Fußgängerstreifen. Über die Autobahn. Bei dem Fußgängerstreifen hatte es einen Pfosten gehabt, wie ein Signal, aber oben drauf eine Kugel, eine Lampe, wo gelb blinkt hat. Und dann ist man wirklich dort über die Strasse gelaufen, die schon in Betrieb war. Die Autos sind schon gefahren. Die Autos von damals haben dort noch nicht so viel PS gehabt, dass dort schon schnell gewesen wären. Man hat einfach geschaut und wenn nichts gekommen ist, ist man drüber.
Ja, da ist es noch ein bisschen gemütlicher und langsamer zu und her gegangen auf den Autobahnen. Und was übrigens auch immer mal wieder ziemlich langsam vorwärts gegangen ist, das ist auf der alten Walenseestrasse. Viele erinnern sich noch daran, da bin ich sicher, vor der Eröffnung von der Walensee-Autobahn in den 80er Jahren hat es dort regelmässig kilometerlänge Staus gegeben. Und das Trio Eugster hat dem wahrscheinlich bekanntesten Nadelöhr vom Schweizer Verkehr 1973 sogar ein Lied gewidmet mit dem Namen «O Walensee». «O Walensee, für manche bist du ein Qualensee».
O Walensee, für manche bist du ein Qualensee. An deinen stolzen Ufer zu hängen, in kilometerlangen Schlangen. Mit Muffen, müden, heissen Grinden, wo sich schon freuen auf Graubünden. O Walensee, du bremst uns auf dem Weg in Schnee.
Gerade wieder ein bisschen mitsingen, wenn man einen gewissen Jahrgang hat. Ich nehme mal an, Margarita Kocher, die können den auch noch, oder? Den Hit.
Ja, sicher.
Und erinnert ihr euch auch noch an die Staus, die dem zu reden gegeben hat damals?
Ja, gell. Das ist ja auch das Richtige, nicht gerade das Tagesgespräch gewesen, aber das ist also wirklich fast ein Tourthema gewesen, da genau. Immer wieder. Ja. Die Stau am Wallensee.
Ja, man hat auch jemanden mal sich darüber lustig gemacht, oder? Die dort in diesem Stau stecken und so weiter, ja.
Gut, ja. Man hat gesagt, Gott sei Dank bin ich nicht dort.
Eben, ja, das kann man ja immer wieder sagen. Das kann man auch über so Ostertage und Pfingsttage, die jetzt sind, kann man auch immer wieder sagen, gell? Ja, vielen Dank.
Da muss man einfach meiden.
Vielen Dank, haben wir eure Kindheit zurück können zu dem Käferzellen dort auf dem Autobahnteilstück.
Ja, das ist eine Freude gewesen.
Danke euch vielmals. Ja. Alles Gute.
Ade,
Frau Kocher.
Euch auch.
Schöne Pfingsten. Ade. Fürs Autofahren von der Gegenwart kann man sagen, irgendwo ist ja immer so eine Qualensee, die Entwicklung vom Auto und was das Auto alles verändert hat. Fokussieren wir in der heutigen Treffpunkt-Sendung. Was für Auswirkungen hat das Auto auf die Landschaft bei uns im Land? Antwort in wenigen Minuten. Doof, SRF 1.
Hey there, Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty, yes you do. Times Square can shine as bright as you, I swear it's true. Hey there, Delilah, don't you worry about the distance. I'm right there if you get lonely. Give this song another listen. Close your eyes. Listen to my voice, it's my disguise. I'm by your side. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. Delilah, I know times are getting hard, but just believe me, girl, someday I'll pay the bills with this guitar. We'll have it good. We'll have the life we knew we would. My word is good. Hey said, Delilah, I've got so much left to say. If every simple song I wrote to you would take your breath away, I'd write it all. Even more in love with me, you'd fall. We'd have it all. Seems pretty far, but they've got planes and trains and cars. I'd walk to you if I had no other way. Our friends would all make fun of us, and we'll just laugh along, because we know that none of them have felt this way. So Lila, I can promise you that by the time we get through, the world will never ever be the same. Delilah, you be good and don't you miss me. Two more years and you'll be done with school, and I'll be making history like I do. You'll know it's all because of you. We can do whatever we want to. Hey there, Delilah, here's to you. This one's for you.
Hey there, Delilah. Verkehrsinfo SRF von 10.34 Uhr. Entwarnung in der Region Basel auf der A18. Basel-Delemont besteht keine Gefahr mehr durch eine Entenfamilie auf der Fahrbahn. Dann Stau oder stockend auf der A3 Richtung Verzweigung Wiese ab St. Johann und weiter auf der A2 Richtung Luzern bis Gellert. In der Region Zürich vor dem Gubrist-Tunnel Richtung St. Gallen ab dem Limmataler Kreuz und ab Urdorf Nord. Und auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden 2 Kilometer Stau und knapp 30 Minuten Wartezeit ab Wassen.
Kaylee, is it too late to say I'm sorry? And Kaylee, could be
Auto gefahren.
Ja, in dieser Stunde fragen wir uns, wie das Auto die Schweiz verändert hat. Wir haben es vorher hier im Treffpunkt schon gehört, ab den 1950er Jahren haben sich immer mehr Leute ein eigenes Auto leisten können. Und die Rechnung ist eine einfache. Mehr Autos brauchen mehr Strassen. Der Ausbau des Strassennetzes war ein grosses Thema. Aber auch sonst hat der Autoboom Auswirkungen auf die Landschaft und Siedlungsstruktur. Angela Wagner, Produzentin von dieser Sendung. Wie muss man sich das vorstellen? Wie hat das Auto die Landschaft verändert?
Die Frage habe ich auch mit dem Mobilitätshistoriker Uli Hefeli besprochen und er erklärt sie so.
Wenn man mit dem Flugzeug über die Schweiz fliegen würde und das all 10 Jahre gemacht hat in den letzten Jahrzehnten, dann würde man schon eine sehr stark veränderte Schweiz sehen. Und der grosse Unterschied ist, dass die Städte zwischen den Eisenbahnkorridoren eigentlich in die Fläche gewachsen sind und heute extrem viel mehr Platz brauche ich das noch vor Jahrzehnten. Das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die sehr augenfällig ist, wenn man es von oben würde sehen.
Also wir müssen uns das so vorstellen, dass das Auto dazu geführt hat, dass man eben nicht nur in den Zentren verdichtet gebaut hat, also nicht nur dort, wo es ÖV-Anschluss gegeben hat, sondern dass man eben auch in diesen Zwischenräumen gebaut hat, wo man ja individuell mit dem Auto herfahren konnte. Und das ist dann auch der Traum vom Haus im Grünen mobilitätstechnisch einfach realisierbar worden, erklärt der Uli Hefeli.
Nach dem Zweiten Weltkrieg haben eigentlich viele in der Schweiz auch ähnlich wie in Amerika oder nach einem grossen Vorbild Amerikas das Bedürfnis gehabt, dass man einfach in einem Einfamilienhaus wohnen kann. Das ist ja in der Stadt häufig nicht möglich gewesen. Einerseits, weil es keinen Platz gab oder weil es zu teuer war, der Boden zu teuer war. Also ist man ein bisschen in die Peripherie rausgegangen. Man hat auch das Gefühl gehabt, die Städte sind vielleicht nicht so eine gute Umgebung für Kinder aufzuziehen. Es ist irgendwie für Kinder besser in einer geschützten ländlichen Umgebung aufgewachsen. Das hat alles dazu geführt, dass man die sogenannte Suburbanisierung hat, wo also die Städte wirklich in die Vorstädte rausgewachsen sind und heute eigentlich sehr viel grösser sind als nur die Kernstädte, wie man so könnte, Zürich, die Agglomeration fast bis Zug geht. Also, dass es eigentlich so eine flächige Besiedlung von der Schweiz gegeben hat.
Ja, der Traum vom eigenen Haus im Grünen. Von dieser Entwicklung hat auch der Christian Sengstag mit Jahrgang 56 in unserer Zeitzeugenrunde erzählt. Er hat diese Beobachtung auch in seinem eigenen Umfeld gemacht.
Meine Generation hat zum Glück können die Entwicklung machen nach dem Krieg, weil alles aufwärts gegangen ist. Man hat besser verdient. Also, die Leute haben sich dann auch ausserhalb von der Stadt mal können ein Häuschen kaufen. Mhm. Und dann hast du eben ein Auto gehabt. Und dann ist das möglich gewesen. Also sind viele, Leute, die ich gekannt habe, sind dann ausgezogen eben. Dank dem Auto.
Eben, wohnen im Grünen, arbeiten in der Stadt. Auch das ein Aspekt, den das Auto neben der Eisenbahn möglich gemacht hat. Und da sind wir also jetzt beim Pendeln.
Ja, Pendeln ist natürlich nicht nur wegen dem Auto möglich geworden. Es sind auch schon immer viele Leute eben mit dem Zug gependelt. Aber gleich hat das Auto mit einer Rolle gespielt. Im Archiv habe ich einen Fernsehbeitrag gefunden von 1971. Und dort geht es darum, dass es besonders viele Pendlerinnen und Pendler gegeben haben, die im Kanton Schweiz gewohnt, aber zu Zürich geschafft haben.
Die Hälfte aller schweizerischen Pendler fährt mit dem Auto zum auswärtigen Arbeitsplatz. Vor allem seit der Eröffnung der N3 sind Zürich und die Zürcher Seegemeinden noch näher gerückt.
Ich arbeite in Zürich unten, bereits schon seit über 20 Jahren. Wir sind mit Zürich unten auf der Baustelle, aber auch besser passt. Erstens sind Sozialleistungen bedeutend besser in Zürich. Dann der Lohn ist besser. Dann Kinderzulagen sind bedeutend grösser als im Kanton Schweiz. Und die Aufstiegsmöglichkeiten und die Ausbildungsmöglichkeiten sind besser. Und so ist es mir viel besser dienend, wenn ich in Zürich unten arbeiten kann.
Das Auto hat das Pendeln noch mal einfacher und günstiger gemacht. Von dieser Entwicklung redet auch der Mobilitätshistoriker Uli Hefeli.
Eine Seite ist zum Beispiel, dass man gar nicht unbedingt mehr einen Arbeitsplatz in der Nähe gefunden hat, weil unsere Gesellschaft ja immer sehr viel spezialisierter wird. Also das ist immer auch ein gegenseitiges Aufschaukeln von dem, was das Auto möglich gemacht hat und von dem, was auf der anderen Seite die Wirtschaft aber auch gefordert hat. Das Pendeln hat natürlich auch sehr viel möglich gemacht, dass sie vielleicht einen besser bezahlten Job weiter weggefunden haben. Von dem her ist es eine riesige Tendenz gewesen, dass sehr viel mehr Leute heute pendeln, als das noch vor 50, 60 Jahren der Fall war.
Ein Auto, das man braucht, um zu arbeiten. Aber nicht nur zum Arbeiten, sondern eben auch in der Freizeit. Wir haben in dieser Woche schon ganz viele Erinnerungen gehört von SRF1-Hörerinnen und Hörer. Erinnerungen an Sonntagsausfahrten, an abenteuerliche Bassfahrten oder Ferien mit einem so einem vollpackten VW-Käfer.
Ja, und das waren eben auch gerade zwei Entwicklungen, die da zusammenkommen. Immer mehr Leute haben sich ein Auto können leisten und der Fakt, dass man auch immer wie mehr Freizeit hat.
Damit man Freizeit können mit dem Auto verbringen konnte, musste man zuerst überhaupt Freizeit müssen haben. Das heisst, die Bedingung war, dass die Leute weniger gearbeitet haben, dass die Leute Ferien hatten. Ferien ist etwas, was man nicht immer hatte, wo eigentlich auch etwas ist, was so richtig erst nach dem Zweiten Weltkrieg aufgekommen ist, dass man Ferien Woche, zwei Wochen, drei Wochen können und dann hat man mit dem Auto zum Beispiel halt und Adria verreisen mit der Familie, dass man irgendwann nur noch 5 Tage Woche hatte, statt 6 Tage Woche. Und in dem Kontext hat das Auto eine wichtige Rolle gespielt, dass man halt schnell so ein bisschen Tagesausflüge können machen, dass man schneller können auch an Orte hinfahren, wo es vielleicht nicht so einen guten ÖV hat und dass man können Gepäck mitnehmen am Sonntagmorgen zum Fenster schauen, wo es schön und irgendwie den Grill und alles einpacken ins Auto. Das ist eine Option, die sehr viel, offensichtlich viel attraktiver war als der öffentliche Verkehr.
In diesen Jahren vom wirtschaftlichen Aufschwung nach den 1950er Jahren sind also gerade mehrere Aspekte zusammengekommen. Die Leute haben besser verdient oder das haben sie sich auch mehr können leisten, mehr können konsumieren. Sie haben auch mehr Freizeit gehabt, wo sie dann das Geld auch wieder können ausgeben können. Und zusammen mit dem Auto gibt das die ein bisschen vereinfachte Rechnung. Konsumgesellschaft plus Autoboom gleich Shoppingcenter. Wir gehören dazu wieder der Uli Heveli.
Ein Shoppingcenter kann man sich gar nicht vorstellen ohne Auto. Die Grundidee vom Shoppingcenter kommt ja aus den USA und ist etwas, was man sich als sehr stark autoorientiert muss vorstellen. Ich weiss auch aus meiner Jugend noch, ich bin da in der Nähe von einem der ersten Shoppingcenter aufgewachsen in Luzern und dort war der Parkplatz auf dem Dach gewesen. Und das war für mich als Kind ein riesen Erlebnis gewesen, wenn wir mit den Eltern dort mit dem Auto auf das Dach hochgefahren sind und dort sind einkaufen. Das war einfach etwas ganz anderes gewesen, als wenn man mit dem Bus in die Stadt ist, einkaufen. Und das war wie ein anderes Lebensgefühl gewesen, das man dort irgendwie als modern und zukunftsorientiert erlebt hat.
1970 ist das erste Shoppingcenter von der Schweiz aufgegangen, das Spreitenbach an der Autobahn. Es ist eben auch das Einkaufen, das durchs Auto mitgeprägt worden ist.
Ja, und Shoppingcenter hin oder her, Einkaufsgewohnheiten, die haben sich aus verschiedenen Gründen geändert. Auch da hat eben das Auto mit eine Rolle gespielt. Das hat uns auch die SRF1-Hörerin Christine Segesser mit Jahrgang 43 in unserer Zeitzeugenrunde erzählt.
Mit dem Auto, da geht man einfach nur einmal in der Woche kommissionieren, also einkaufen und dann den Wocheneinkauf machen. Und da braucht es halt das Auto. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, jeden Tag zu kümmern.
Und da fällt beim Historiker Uli Heveli auch das Stichwort Lädeli sterben.
Wir hatten einen riesen Strukturwandel gesehen, der sehr stark vom Auto abgehangen ist. Also, dass man sagt, ja, ich gehe jetzt nicht wegen einem Kilo Brot noch in die Bäckerei, sondern ich mache den grossen Kauf für die ganze Woche im Shoppingcenter. Und das hat natürlich dazu geführt, dass wir sehr viel weniger lokale Läden haben als früher.
Weil das lokale Gewerbe, das teilweise durchs Auto auch gelitten hat, wegen Umfahrungen um die Dörfer oder Geschäfte, die nicht an einer Strasse zu suchen waren. Zu jeder Entwicklung gehören natürlich eben auch Schattenseite. Was für weitere Schattenseiten das Auto und seine rasante Entwicklung mitgebracht hat, das fokussieren wir noch in einem letzten Teil vor den Elfen.
My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus, EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land, I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. And give me one good reason why I should never make a change. Artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh.
somebody we knew. Give me one good reason why I should never make a change. Friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. My hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo, you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all.
Wir sind bei Radio SRF 1 am Freitagvormittag. Wir haben in dieser Stunde zurückgeschaut und uns gefragt, wie ein Auto und seine Entwicklung die Schweiz verändert hat. Unglaublich viel hat das Auto ermöglicht. Viele Beispiele, die wir besprochen haben in dieser Stunde, haben das aufgezeigt. Das ist aber nur eine Seite von der Medaille. Angela Wagner, Produzentin von dieser Sendung, ist auf die erste Euphorie der Nüchterung gekommen.
Ja, das könnte man vielleicht schon ein bisschen so sagen. Der Mobilitätshistoriker Ueli Hefeli sagt dazu Folgendes.
Am Anfang war es sicher so, dass man gesagt hat, ja, im Auto gehört die Zukunft, man muss Platz schaffen im Auto. Dann ist es, hat es immer mehr Auto gegeben, man hat gesehen, dass das Auto hat auch unerwünschte Nebenwirkungen, was die Sicherheit, was die Umweltverschmutzung betrifft, was aber auch die anderen Zwecke vom öffentlichen Raum betrifft. Und darum ist man immer so ein bisschen kritischer geworden auch.
Ja, es hat immer wie mehr Kritik gegeben, Autofahren gegenüber, besonders dann ab den 1970er Jahren. Wir haben es gehört, Sicherheit oder Umweltverschmutzung sind Thema geworden oder der Lärm.
Am Anfang von der Sendung haben wir die SRF1-Hörerin Margarita Kocher gehört, die in den 50er Jahren die erste Autobahn gebaut worden ist, hat man scheinbar noch mit einem Inserat geworben für Wohnen, also für Bauland, mit Blick auf die Autobahn. Man muss sich das mal vorstellen. Heute gäbe es dieser Sicht einen Lärmschutz, oder, hat Margarita Kocher erzählt. Wohnen neben der Autobahn ist nichts mehr, wo man sich darum würde reissen würde.
Nein, und manchmal sind eben die Autobahnen dann auch dann eben mitten durch den Wohnort gebaut worden und das ist meistens nicht sehr gut angekommen. Wir hören hier noch eine Archivaufnahme aus dem 71. Da sind Leute in Geroldswil, Kanton Zürich, befragt worden, die in einem Block gerade neben der Autobahn gewohnt haben.
Wir haben natürlich gewusst, dass die Autobahn eines Tages aufgeht, aber so schlimm haben wir uns den Lärm nicht vorgestellt. Der erste Tag war es, wie wenn die Hölle los wäre.
Jetzt momentan ist es einfach unaushaltbar. Im Winter geht es, da hat man die Fenster nicht offen. Aber im Sommer sehe ich sie also nicht mehr mit auf dem Balkon aussen sitzen. Ne?
Am schlimmsten ist die dritte Spur, also die grosse Geschwindigkeit, das ist das, was man fast nicht tragen kann.
Ja, und die Geschwindigkeit, die ist ein weiteres gutes Stichwort. Die ist nämlich nicht nur in Bezug auf den Lärm zum Thema geworden, sondern vor allem auch in Bezug auf die Sicherheit auf der Strasse. Ja, in den 50er und 60er Jahren hat es noch keine Tempolimiten gegeben. Man hat so schnell fahren, wie man wollte oder beziehungsweise wie man konnte, weil die Autos sind dann zumal natürlich noch ein bisschen weniger schnell gefahren. Aber trotzdem, 1971 hat es so viele Verkehrstote gegeben, dass man beschlossen hat, es braucht mehr Regeln.
Wer sich dafür interessiert, was für Massnahmen getroffen worden sind, dass das Autofahren in der Schweiz sicherer geworden ist, kann auf srf1.ch schauen. Es gibt zu diesem Thema einen Artikel mit ganz viel Archivmaterial. Aber noch einmal zurück zur Kritik am Autofahren. Angela, darüber könnte man ja jetzt noch einmal eine ganze Sendung füllen. Aber ein Aspekt scheint mir doch noch ein sehr wichtiges Stichwort: Umweltbelastung.
Ja, unbedingt. Und auch da habe ich einen Archivton. Der ist aus dem 74, wo in einer Fernsehsendung probiert wurde, ist, die Leute für diese Thematik zu sensibilisieren.
Die Freude am Auto verbindet Jung und Alt. Das Auto gibt den Menschen die erträumte Freiheit. Mit dem Autoschlüssel wird dem stolzen Besitzer aber auch Verantwortung übertragen. Verantwortung gegenüber der Umwelt. Es ist kein Geheimnis, dass dem Auto ein großer Anteil an der Verschmutzung unserer Umwelt zufällt.
Grossflächig kritisiert und hinterfragt worden ist das Autofahren etwa in den 80er Jahren. Auch gegen Nationalstrassenbau hat es zum Teil grossen Widerstand gegeben, vor allem von Natur- und Umweltschützer. Ja, es ist je länger, je klarer geworden, dass der zunehmende Verkehr eine grosse Umweltbelastung ist. Und darüber hat auch unsere Zeitzeugerrunde geredet. Wir hören hier Christian Zengstag mit Jahrgang 56.
Mit den 80er Jahren, wo dann das Waldsterben gekommen ist und so, habe ich gefunden, ja, es ist schon toll zum Fahren, aber man macht halt sehr viel kaputt damit. Und irgendwann ist dann so gewesen, dass das Auto, das ich hatte, schon ein altes gewesen, natürlich. Und einmal, als ich den Kofferraum aufgemacht habe, habe ich gerade den Kofferdeckel in der Hand gehabt, weil die Scharnier gebrochen waren. Und es hat auch sonst ein paar Sachen gehabt, wo ich gewusst habe, die kommen jetzt, die wir machen müssen. Und dann habe ich gewusst, das ist der Moment, um das Auto zu verschrotten. Und dann bin ich gerade damit auf den Schrottplatz gefahren und los worden. Und dann habe ich 20 Jahre etwa kein Auto mehr gehabt, weil ich gefunden habe, man sollte nicht mehr Auto fahren. Und dann aus Bequemlichkeitsgründen, 20 Jahre später, habe ich dann gefunden, ja doch, jetzt fange ich wieder an.
Eben, Bequemlichkeit ist halt schon keine Begebung, so ein Auto. Heute gibt es auf etwa jede zweite Person ein Auto, Tendenz steigend. Also heisst das, wird es weiterhin eine Zunahme von Autos geben in der Schweiz?
Ja, die Frage habe ich am Mobilitätshistoriker Uli Hefeli gestellt und er wagt folgende Prognose.
Als Historiker würde ich sagen, das ist so ein Trend vom Wachstum, der nicht ohne weiteres zu brechen ist. Und auch eben die neuen technologischen Möglichkeiten mit automatisiertem Fahren gehen eigentlich in die Richtung, dass man halt schon mit 10 oder mit 90 noch mit einem automatisierten Fahrzeug unterwegs ist, wenn man die Verantwortung abgeben kann an eine Maschine. Das würde dafür sprechen, dass die Autos nicht zunehmen. Auf der anderen Seite ist die gewünschte Entwicklung, die, glaube ich, eine Mehrheit in der Schweiz hat, ist im Zusammenhang mit lokaler Lebensqualität, dass man eigentlich im Auto nicht mehr einen viel grösseren Stellenwert geben will, als es heute hat. Vielleicht eher sogar ein bisschen kleineren. Das würde dafür sprechen, dass man den öffentlichen Verkehr wieder ein bisschen stärker würde in den Vordergrund probieren zu bringen. Das würde dafür sprechen, dass man weniger Auto haben. Und im Schnitt heisst es eigentlich, dass es wirklich von unserem politischen Willen in der Gesellschaft abhängt, dass wir es selber in der Hand haben. Und dass, von dem meine Prognose in dem Sinn irrelevant ist, sondern relevant ist, was wir als Gesellschaft wollen.
Sind wir gespannt, in welche Richtung sich das weiterentwickelt. Unglaublich, was das Auto in unserer Gesellschaft und unserem Zusammenleben alles ausgelöst hat, oder? Wenn wir in dieser Woche immer wieder Abstecher gemacht haben zu den Anfängen vom Autofahren bis heute, würde es mich ja sehr wundern, wie künftige Generationen über die Entwicklung reden. Also irgendwann in 50 oder in 100 Jahren, ob sie auch so werden über gewisse Sachen von heute schmunzeln und staunen, wie wir das diese Woche mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen über die Autoentwicklung immer wieder machen können. Dank euch und euch vielen Geschichten zum Autofahren früher bis heute.
Sind noch die Zeiten gewesen. So sind wir früher Auto gefahren.
Chien et loup à l'heure du rendez-vous. sois pas en retard. Les contours sont flous, les ombres sont partout et meurent tôt tout tard. Entre-temps, entre nous, se brisent les tabous, il reste le miroir. Sa peau que l'on tatoue et qui raconte tout ce que l'on donne à voir. Essaye, essaye, maintenant ou jamais. Essaye, qui sait où ça peut nous mener. Essaye, essaye, maintenant ou jamais. Essaye, qui sait où ça peut nous mener. C'est le jour et la nuit, c'est l'amour à tout prix qui remue le ventre.
Carousel mit maintenant ou jamais. Wir machen die Variante maintenant.
SRF Verkehrsinfo.
Stau oder stockend in der Region Basel auf der A3 Richtung Verzweigung Wiese ab St. Johann und weiter auf der A2 Richtung Luzern bis Gellert und weiter bis zwischen Eptingen und dem Belchentunnel. In der Region Solothurn auf der A1 Richtung Zürich zwischen Kriegstetten und Lutherbach. In der Region Zürich vor dem Gubristunnel Richtung St. Gallen ab dem Limmataler Kreuz und ab Uhldorf Süd und auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden 3 Kilometer Stau und 30 Minuten Wartezeit ab Wassen.
Die Nachrichten von SRF um 11 mit Manuel Risi. Wegen der Herstellung und Verbreitung von Kinderpornografie sind 20 Personen festgenommen worden in mehreren Ländern. Das meldet die internationale Polizeiorganisation Interpol. Festnahmen gab es demnach in insgesamt 12 Staaten in Europa, Lateinamerika und den USA. Dabei seien auch Desktop-Computer, Laptops, Mobiltelefone, Tablets und digitale Speichermedien beschlagnahmt worden. Anstoß für die länderübergreifende Operation gab Spanien. Dort hatte die Polizei Online-Gruppen ausfindig gemacht, in denen Kinderpornografie verbreitet wurde. Interpol teilt weiter mit, im Rahmen der Ermittlungen seien 68 weitere verdächtige Personen identifiziert worden und man habe entsprechende Informationen an die Behörden von 28 Ländern weitergegeben. Nach dem Bergsturz in Platten im Lötschental mussten auch einige Bewohnerinnen und Bewohner weiter unten im Tal ihre Häuser verlassen, weil die Gefahr bestand, dass der Fluss Lomza über die Ufer tritt. Nun können diese Menschen in den Dörfern Verden, Kippel und Wieler wieder zurück in ihre Häuser, ab heute Mittag um 12 Uhr. Das teilen die Behörden mit. Das erhöhte Risiko an der Lomza bestehe nicht mehr. Die Betroffenen müssen sich aber weiterhin für eine allfällige Evakuierung bereithalten. 6 Kantone wollen beim Herdenschutz stärker zusammenarbeiten. Sie schaffen dafür eine überkantonale Koordinationsstelle. Diese soll den Herdenschutz organisieren und durchführen, also etwa den Schutz von Schafherden vor Wildtieren wie Füchsen und Wölfen. Konkret beteiligt sind die Kantone Uri, Luzern, Schwyz, Nidwalden, Zug und Aargau. Das teilt das Urner Amt für Landwirtschaft mit. Dort ist die neue Stelle des gemeinsamen Herdenschutzkoordinators angesiedelt. Hintergrund ist laut Mitteilung eine nationale Gesetzesanpassung. Der Bund habe dadurch Aufgaben und Kosten an die Kantone verlagert. Und noch zum Krieg in der Ukraine. Russland hat in der Nacht